SRF 2 Kultur.
Der Schweizer Jurist Marc Villiger, er ist für das Fürstentum Liechtenstein Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und hat dort alle Hände voll zu tun. Warum das so ist, davon erzählt er jetzt unter anderem in Musik für einen Gast. Sein Gastgeber ist Hans-Jörg Schulz.
Herr Villiger, welches ist für Sie persönlich denn das wichtigste Menschenrecht?
Auf seine Art ist jedes Recht wichtig, vor allem für die Personen, die betroffen sind, die sich beschweren, dass ein Recht nicht eingehalten wurde. Aber in der Wissenschaft sehen wir eine sogenannte Pyramide der Menschenrechte. Und da muss man sagen, dass ganz oben auf der Pyramide zwei Rechte sind: das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Leben. Das Recht auf freie Meinungsäußerung deswegen, weil ohne die Meinungsäußerung kein anderes Recht, Menschenrecht, geltend gemacht werden kann. Und das Recht auf Leben, weil es eben grundsätzliche Voraussetzung ist für alle anderen Menschenrechte.
Nun ist dieses Thema Menschenrechte ein Thema, das Ihr Leben durchzieht. Nicht erst, seitdem Sie Richter in Straßburg sind. Gab es denn für Sie so etwas wie ein Grunderlebnis? Warum sind Ihnen Menschenrechte so wichtig?
Ich bin jetzt am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tätig. Ich kam als Jurist dorthin, um an einem Gericht zu arbeiten. Ich wollte meine juristische Ausbildung, meine juristische Praxis einbringen. Und die Menschenrechte standen an sich nicht im Vordergrund. Es war die rechtliche Tätigkeit. Natürlich habe ich auch Erlebnisse gehabt, die mich betroffen machten. Das eine, ein wichtiges in meinem Leben, ich bin in Südafrika und Portugiesisch-Ostafrika aufgewachsen und habe dort in Südafrika als 12-jähriger Bub die Apartheid erlebt. Und in Mosambik, wo meine Eltern wohnten, gab es die nicht. Aber in Südafrika, wo ich in die Schule ging. Und ich konnte es damals nicht einschätzen, aber die Bilder sind mir geblieben. Und als junger Mann, dann hat mich das schon sehr, sehr beeindruckt, was ich da gesehen hatte.
Nun heißt ja es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das klingt sehr schön und sollte auch so sein. Aber wenn wir jetzt mal einen realistischen Lagebericht über den Zustand der Welt machen würden, dann müsste es wahrscheinlich heißen, viele Menschen leben unfrei, man hat ihnen ihre Würde genommen und sie ihrer Rechte beraubt. Ist das für Sie nicht ein täglicher Kampf auch zwischen Realität und dem, was eigentlich Recht sein sollte?
Sicher. Das ist wie bei jedem Gericht, das auch innerstaatlichen Gericht, das innerstaatliche Recht, zum Beispiel das Strafrecht oder das Verwaltungsrecht durchsetzt. Es gehört, philosophisch gesehen, zum Recht gehört der Rechtsbruch. Ich denke nicht, dass der Europäische Gerichtshof Menschenrechte oder irgendein anderes Gericht das Paradies auf Erden herbeibringen kann. Es geht darum, im Einzelfall eine Streitigkeit zu lösen versuchen. In Straßburg betrifft diese Streitigkeit immer einen Beschwerdeführer, eine Beschwerdeführerin und die Gegenpartei ist der Staat, die staatliche Behörde, gegen welche sich die Privatperson richtet.
Muss man sich das so vorstellen, Sie müssen ein Opfer sein oder sich als Opfer fühlen und dann können Sie eine Beschwerde gegen den Staat einreichen und dann gibt es in Straßburg 47 Richter, die sich die vielen Fälle, die sie haben, aufteilen.
Genau so ist es. Wir akzeptieren keine abstrakten Beschwerden oder nur in ganz eng umschriebenen Ausnahmefällen. Grundsätzlich muss die beschwerdeführende Person geltend machen, sie sei Opfer einer Grundrechtsverletzung, einer Menschenrechtsverletzung. Ob das dann tatsächlich der Fall ist, wird dann auch im Urteil oder in der Entscheidung überprüft.
Haben Sie das Gefühl, das Bewusstsein der Menschen für das Recht ist angestiegen oder steigt die Ungerechtigkeit?
Also wenn ich im Voraus noch kurz einige Statistiken erwähnen darf, damit Sie einfach sehen, was das für ein Betrieb ist am Gerichtshof. Wir werden 2012 voraussichtlich 66.000 Beschwerden haben, die eingegangen sind. Aha. 66.000. Ja. Und ungefähr 70.000 Fälle werden wir entscheiden. Wir haben aber einen Rucksack an hängigen Fällen mit 135.000 Beschwerden. Also Sie sehen, mit welchen Zahlen wir es zu tun haben, um auf Ihre Frage zu antworten. Ich denke, es ist ein bisschen alles. Einerseits ist das tägliche Leben komplizierter, komplexer geworden. Die Gesetze, die Zahl der Gesetze, der Normen hat zugenommen. Die Gesellschaft wandelt sich immer wieder, gibt es neue Entwicklungen und immer wieder ist die Gesellschaft, sind die Behörden und sind auch die Gerichte stehen vor neuen Herausforderungen. Also man kann nicht sagen, dass wenn etwas 1970 entschieden wurde bei uns, dass es jetzt ein für alle Mal gut ist, weil nichts ist statisch. Alles bewegt sich, alles entwickelt sich in den 47 Staaten Europas.
Machen wir hier mal einen Punkt, Herr Villiger. Ihr erster Musikwunsch, den wir jetzt einspielen wollen, der passt eigentlich bestens zu Ihrer beruflichen Passion. Es ist nämlich der Gefangenenchor aus Beethovens Oper Fidelio, den Sie rausgesucht haben. Was versinnbildlicht denn dieser Gefangenenchor für einen Richter?
In dieser Szene, in Beethovens Oper Fidelio, seine einzige Oper übrigens, treten die Gefangenen aus ihrem Verlies, aus ihrem Gefängnis ans Tageslicht. Der Chor versinnbildlicht für mich eines der wichtigsten oder jedenfalls wichtigeren Menschenrechte, jenes, das unrechtmäßige Haft verbietet. Das Stück beginnt mit »Oh, welche Lust«, als die Gefangenen erstmals nach langer Zeit wieder an das Sonnenlicht treten. Und das ist sehr schön intoniert in diesem Chor.
Und wir hören das jetzt in einer Aufnahme gespielt und gesungen von der Deutschen Oper Berlin. Welche Lust aus Beethovens Fidelio, der Gefangenenchor, gewünscht im heutigen Musikverein Gast von Mark Villiger, Jurist, Professor in Zürich und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Herr Villiger, warum sind Sie denn Richter geworden? Man hätte sich auch vorstellen können als Jurist, dass man Rechtsanwalt wird und sich dann eben nur ganz auf die Seite des Angeklagten jeweils stellen kann.
Ich denke, das ist ein sehr praktischer Grund. Ich war damals in England an Cambridge, an der Universität und schrieb meine Habilitationsschrift. Ich hatte eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Ich war in England und das Stipendium, das ich erhielt, ein bescheidenes, aber doch großzügiges Stipendium, kam ans Ende und ich brauchte eine Stelle. Es ist nicht einfach, als Völker- und Europarechtlich, wie ich es war, eben in der Schweiz eine Stelle zu finden. Ich fand dann ausgerechnet an meinem Geburtstag ein Inserat in der Tageszeitung NZZ und habe mich dann beworben und war dann froh, dass sie mich annahmen. Das ist eher ein praktischer Grund, wie es halt häufig im Leben ist, wenn man eine Stelle sucht.
Nun sind Sie jetzt eben in diesem Richtergremium in Straßburg, dem übrigens größten internationalen Gericht der Welt. Sie haben ja vorhin diese enormen Zahlen aufgezählt auch, also 60.000 Beschwerden, die da pro Jahr kommen. Dafür ist der Gerichtshof ja relativ klein. Also diese 47 Richterinnen und Richter aus den Mitgliedstaaten des Europarates und dann etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist doch, wenn Sie sagen pro Jahr, also im letzten Jahr sind 20.000 Fälle konnten nicht erledigt werden. Es ist ein Zustand der permanenten Überforderung.
Das war bis jetzt so. Wir haben erstmals in diesem Jahr den Rückstand an Beschwerden etwas aufholen können. Also wir entscheiden zurzeit mehr Beschwerden als reinkommen. Und das gibt uns allen Hoffnung, dass wir wieder auf vernünftige Zahlen runterkommen. Wir sehen als anstrebenswerte Zahl ungefähr 40.000 hängige Beschwerden. Heute haben wir 135. Mhm. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2015 diese Zahl zu erreichen. Wenn Sie sagen, dass wir das größte Gericht, internationale Gericht der Welt sein, muss ich doch hinzufügen, sobald man von diesen Zahlen hört und von diesem Ausmaß, auch der großen Zahl des Personals, denkt man vielleicht sofort, dass das eine wuchernde Bürokratie sei und dass sie sich selbst verwirklicht, indem so viele Personen hier angestellt werden. Und da möchte ich doch entschieden sagen, dem ist nicht so. Der Gerichtshof hat in den letzten 12 Jahren drei Audits gehabt. Das letzte Audit war in diesem Jahr. Auf Antrag der Liechtensteiner Regierung hat der französische Rechnungshof einen strengen Audit durchgeführt und das Ergebnis war sehr positiv. Der französische Rechnungshof hat festgestellt, er hätte noch nie eine Institution kontrolliert, die so effizient, so gut funktioniert hätte.
Liechtenstein, das Thema haben Sie gerade angesprochen, das müssen wir natürlich an der Stelle unbedingt sagen. Sie sind Vertreter von Liechtenstein im Europarat, also nicht Vertreter der Schweiz, da haben Sie eine Kollegin aus der Schweiz. Wie sind Sie denn zu Liechtenstein gekommen?
Ich bin nicht Vertreter. Ich amte als Richter für Liechtenstein, so wie die anderen 46 Richter für ihre Länder amten. Ich bin zwar Schweizer, aber ich bin Richter für Liechtenstein. Das bedeutet, dass zurzeit zwei Schweizer am Europäischen Gerichtshof sind, Helen Keller für die Schweiz und ich für Liechtenstein. Wie ich dazu kam, die Stelle war frei, jeder Staat hat Anspruch auf einen Richterstuhl, die Stelle wurde frei und ich wurde dann im ersten Wahlgang von der Parlamentarischen Versammlung gewählt. Es wird gelegentlich gesagt, dass wir Richter in Straßburg nicht demokratisch legitimiert seien. Das betrifft mich immer sehr, denn ich bin von Parlamentariern aus ganz Europa, richtigen Parlamentariern aus ganz Europa gewählt worden, genauso wie Richter am Bundesgericht und am Bundesverfassungsgericht gewählt werden von ihren Parlamenten. Bin so demokratisch legitimiert wie die anderen Richter auch.
Sie sagen, es sind jetzt zwei Schweizer in dem hohen Gremium. Wie ist es denn umgekehrt? Gibt es viele Beschwerden aus der Schweiz, mit denen Sie zu tun haben?
Gegen die Schweiz sind zurzeit etwa 800 Beschwerden hängig. Mhm. Und ich glaube, es kommen so ungefähr 200-300 pro Jahr rein. Gegen Liechtenstein sind 10 Beschwerden zurzeit hängig.
Kann man sagen, bei den Schweizer Beschwerden gibt es einen Trend? Also was ist so die Hauptbeschwerde, die kommt von hier?
Ich denke, die Beschwerden gegen die Schweiz wie auch gegen die anderen Staaten betreffen das ganze Spektrum an Menschenrechten. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Verfahrensgarantien am häufigsten angerufen werden gegenüber allen Staaten. Verfahrensgarantien, also das Recht auf ein faires Verfahren, einen Anwalt zu haben, die Sprache zu verstehen, Zeugen aufbieten zu können und so weiter. Dieses Recht wird am häufigsten angerufen, auch in Schweizer Fällen. Das hängt damit zusammen, dass in jedem innerstaatlichen Verfahren, Gerichtsverfahren, es immer einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Und der Verlierer wird häufig nicht glücklich sein und zieht die Sache weiter. Das ist immanent in einem Gerichtsverfahren. Gott sei Dank gibt es gütliche Regelungen, wo wir eine Win-Win-Situation herstellen können. Aber im Allgemeinen zieht der Verlierer die Sache weiter und kommt dann letztlich ans Straßburger Gericht.
Kommen wir zur nächsten Musik. Dies Irae, Dies Illa aus Verdis Requiem. Das ist Ihr nächster Musikwunsch, Herr Villiger. Das hat ja auch was mit Gericht, mit dem jüngsten Gericht zu tun. Interessieren Sie sich als weltlicher Richter auch für das jüngste Gericht?
Also Dies Irae, Dies Illa heißt frei übersetzt, jener Tag wird ein Tag des Zornes sein. Mhm. Das jüngste Gericht. Und als Richter interessiere mich natürlich sehr für andere Gerichte und natürlich auch für das jüngste Gericht, sofern es ein solches geben wird. Das wissen wir ja nicht. Und ob Verdi nun das jüngste Gericht voraussichtlich richtig eingeschätzt hat, das soll jeder Hörer, jede Hörerin selber entscheiden. Vor allem die ersten Takte sind, wenn ich so sagen darf, schauerlich.
Dann hören wir das London Symphony Orchestra mit Chor unter der Leitung von Leonard Bernstein. Ein Auszug aus Verdis Requiem in Musik für einen Gast, gewünscht von Mark Villiger, Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Ich weiß, Herr Villiger, über Sie, dass Sie unsere Radiopredigten abonniert haben. Also Sie können unser Programm in Straßburg ja nicht empfangen, aber...
Nicht mehr, nachdem es Radio Beeremünster nicht
genau,
mehr gibt.
Genau, nicht mehr direkt hören. Das geht jetzt nur noch per Internet. Aber Sie lesen diese Predigten nach. Sind Sie ein frommer Mensch, kann man das so sagen?
Ich bin ein Mensch, der sich für vieles interessiert und der sich auch für Religionen interessiert. Wenn ich kurz ausholen darf. Ich komme aus einer Familie, in welcher die Ökumene buchstäblich gelebt wurde. Mein Vater war streng katholisch aus dem Seetal, Hochdorf, Luzern. Meine Mutter war streng reformiert aus Zürich und das Paar hat sich in vorbildlicher Weise gefunden. Auch in religiösen Fragen hat die Ökumene gelebt und ich bin auch tatsächlich dann in streng protestantischen Schulen und einer streng katholischen Schule gewesen. Ich habe dann auch beide Seiten gesehen. Und ich interessiere mich für Religionen und das Interessante an den Radiopredigten ist, dass nicht nur katholische und reformierte Prediger, sondern auch christkatholische und freikirchliche Prediger sprechen. Bin ich dem einverstanden? Die Predigten geben einem immer viel zu denken und sie sind interessant.
Wir sind ja jetzt in diesen Tagen in einer christlichen Zeit. Was bedeutet Ihnen denn diese Weihnachtszeit?
Weihnachten, das sind schon verschiedene Aspekte, verschiedene Schichten auch. Ich würde das mal so, ohne da irgendeine Priorität zu stellen, ist natürlich das Religiöse. Weihnachten ist für mich auch sehr stark ein Familienerlebnis. Unsere zwei Kinder sind ausgeflogen. Der Junge ist in Zürich, das Mädchen ist in London und es ist selbstverständlich, dass sie an Weihnachten zurückkommen, dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Weihnachten ist auch vom Jahr her interessant, die Wintersonnenwende, der tiefste Winter. Es gibt verschiedene Aspekte dazu.
Ihre Musikwünsche, die wir bisher gehört haben, waren relativ schwer. Es wird nachher noch ein bisschen leichter auch. Aber insgesamt, wir hören auch noch Schostakowitsch, wir hören noch Tschaikowski. Sind Sie, kann man sagen, Sie sind ein vorwiegend ernster Mensch?
Ja, nein, wenn ich mal so sagen kann. Jein, wahrscheinlich. Natürlich sehe ich die ernste Seite des Lebens und habe auch sicher selber in meinem Leben schon das eine und andere erlebt, wo mir das Lachen verging. Andererseits bin ich ein optimistischer Mensch aufgestellt, wie man in der Schweiz so schön sagt. Ich möchte schon auch das Leben genießen, nicht im Sinne unbedingt nur sinnlich genießen. Auch klar, ein gutes Essen gefällt mir auch, ein guter Wein schmeckt mir auch. Ich möchte Freude am Leben haben und ich freue mich zu leben. Also insofern bin ich auch ein sehr positiver Mensch.
Sie leben in Straßburg. Können Sie die Genüsse, die Frankreich zu bieten hat, auf dem Tisch und im Glas, Sie haben es gerade schon erwähnt, schönes Essen und guter Wein und so, das können Sie dann auch richtig, wenn Sie mal frei haben, können Sie auch richtig abschalten und das dann auch richtig genießen?
Ja, wobei ich noch zur Straßburger Küche sagen muss, also muss man schon aufpassen, wenn man länger in Straßburg wohnt. Die französische Küche ist fein, die deutsche Küche ist üppig und die Straßburger Küche ist eine Hochzeit zwischen den beiden. Mhm. Die ist üppig und fein.
Gut. Ihre Hobbys kommen ja auch nicht jetzt unbedingt sehr leichtfüßig daher. Ich habe gelesen, dass Sie das Neue Testament auf Griechisch und Lateinisch lesen, also alle Achtung.
Das tue ich vor allem, um mein Lateinisch und mein Griechisch aufzupolieren.
Dann finde ich noch ein Hobby von Ihnen sehr spannend, Herr Villiger. Sie sind Jahrgang 1950 und Sie sind immer noch Langstreckenschwimmer. Ist das Ihre Art, fit zu bleiben?
Ja, ich schwimme, wenn es geht, jeden Tag, wobei natürlich mit den Gerichtsverhandlungen und dem Unterricht und so weiter ist das bei weitem nicht möglich, aber ich schwimme sehr gerne. Der Herrgott hat mir eine sehr große Lunge geschenkt und die nütze ich aus beim Schwimmen. Schwimmen ist ja Atmen auch. Ich schwimme jeden Tag, früher jeden Tag 3 Kilometer, jetzt 1,5, manchmal 1 Kilometer. Ich habe mal zusammengezählt, wie viel ich schon geschwommen bin. Also ich habe sozusagen den Atlantischen Ozean schon überquert und bin jetzt 2/3 durch den Pazifik und werde wahrscheinlich den Indischen Ozean auch noch angehen und dann wird es wohl genug sein müssen.
Ausdauer kann auch helfen beim Walzertanzen. Wir kommen jetzt zu Ihrem nächsten Musikwunsch, den Walz Numero 2 von Schostakowitsch haben Sie sich als nächstes gewünscht, Herr Villiger. Sind Sie selber Tänzer?
Sie sprachen vorher an, ob ich auch die schönen Seiten des Lebens genieße. Ja, ich tanze sehr gerne. Ich tanze mit meiner Frau sehr gerne, gerade auch Walzer. Das kommt von meiner Zeit aus Wien her. Wir waren 9 Jahre in Österreich und Walz Numero 2 von Schostakowitsch ist mein Lieblingswalzer, wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass Schostakowitsch eine schillernde Persönlichkeit war in der kommunistischen Sowjetunion. Thank you.
war Walz Numero 2 von Schostakowitsch, der Lieblingswalzer von Mark Villiger in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Herr Villiger, wir haben über Ihren interessanten Beruf gesprochen und über Ihre spannenden Hobbys. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie in Südafrika zur Welt gekommen sind. Ihre Eltern waren damals da. Sie haben Ihre Kindheit teilweise in Mosambik da auf der Schule erlebt und waren auch auf einer weiterführenden Schule in Johannesburg. Reisen Sie denn heute noch den Spuren der Kindheit manchmal nach?
Die Zeit in Portugiesisch-Ostafrika, Mosambik, als es noch Kolonie war und auch heute, der Staat ist heute unabhängig. Die Zeit in Mosambik und in Südafrika haben mich natürlich geprägt. Ich habe in Südafrika meine englische Muttersprache erworben. Ich habe zwei Muttersprachen, Deutsch und Englisch, was mir natürlich sehr gedient hat in meinen Berufen. Ich war jetzt nach langer Zeit wieder im Frühjahr wieder in Südafrika und habe mir erlaubt, das Spital zu besuchen, in dem ich geboren wurde. Vielleicht, wenn ich da kurz die Geschichte erzählen darf, meine Eltern wanderten 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Schweiz aus nach Portugiesisch-Ostafrika, um ein neues Leben zu beginnen. Meine Mutter, als sie mich erwartete und schwanger war, fuhr sie nach Südafrika in ein Schweizer Spital in Elim an der Grenze zu Simbabwe. Das Schweizer Spital war von welschen reformierten Missionaren gegründet worden. Ich wollte diesen Spital einmal besuchen und habe natürlich auch im Spitalmuseum den Gebärstuhl gesehen, auf dem meine Mutter saß, meine arme Mutter, denn der Gebärstuhl sah sehr unbequem aus. Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von diesem Schweizer Spital. Der ist jetzt heute übergegangen, gehört der südafrikanischen Regierung. Aber was da die Schweizer geleistet haben, das war so ein ordentlich gutes Stück Entwicklungshilfe.
Wenn Sie jetzt heute mit den Augen des Menschenrechtsexperten auf Südafrika schauen, wir haben ja sehr viel Hoffnung in das Land gegeben damals, als Mandela dann dran kam und so dieser große Aufbruch. Im Moment hat man den Eindruck, davon ist nicht mehr so arg viel zurückgeblieben. Machen sich eher Sorgen um Südafrika, um die Entwicklung?
Wir sind weit gereist in diesem Frühjahr in Südafrika und haben vieles gesehen. Die große Schönheit des Landes, haben aber auch gesehen, wie die verschiedenen Rassen, Hautfarben miteinander zusammenleben. Das ist schon eindrücklich. Ich habe auch kurz das südafrikanische Verfassungsgericht besucht und bin beeindruckt von den Strukturen, die sie haben, die rechtsstaatlichen Strukturen. Aber natürlich sehe ich die Schwierigkeiten, ich sehe die Armut, ich sehe, dass jetzt so viele Jahre nach der Unabhängigwerdung und nach dem Ende der Apartheid der Reichtum ungleich verteilt ist und das berührt einen sehr. Aber ich bin optimistisch.
Sie haben die große Armut erwähnt. Also wenn Menschen nicht wissen, wie soll ich meine Kinder ernähren, dann ist ihnen wahrscheinlich nicht so wichtig, dass Menschenrecht und Freiheit und so weiter, das hat dann nicht Vorrang, sondern Vorrang hat einfach für Nahrung zu sorgen. Das heißt, Menschenrechte dort spielen wahrscheinlich eine ganz andere Rolle als bei uns im relativ reichen Europa.
Das ist richtig, Herr Schulz. Wenn man kämpft zu überleben, hat man keine Zeit, um Beschwerden an ein Gericht zu schreiben. Das ist schon richtig. Die afrikanischen Staaten haben einen Menschenrechtsgerichtshof aufgestellt, der jetzt seine Tätigkeit aufgenommen hat. Er hat eine ähnliche Struktur wie der Europäische Gerichtshof in Straßburg oder der amerikanische Gerichtshof in Costa Rica. Ich bewundere diese Staaten, die hier Mitglieder, Parteien geworden sind, denn dieser Gerichtshof kämpft natürlich mit unwahrscheinlichen Schwierigkeiten und die finanziellen sind noch die geringsten.
Denn wir an der Stelle, Herr Villiger, der manchmal leider bitteren Realität die Illusion der Musik entgegen. Die Nocturne Nummer 8, Opus 27 von Chopin, haben Sie sich gewünscht. Da ist ja sehr viel musikalische Schönheit drin.
Ja, diese Musik verkörpert für mich die reine Schönheit. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen.
Ja, und wir hören eine Aufnahme des Württembergischen Kammerorchesters. eine Nocturne von Chopin, gewünscht von Mark Villiger. Herr Villiger, haben nun Ihr Leben dem Recht gewidmet. Sie unterrichten und Sie geben viel davon jetzt auch weiter an Studenten. Ihre Studenten kommen aus Zürich nach Straßburg und werden dort von Ihnen unterrichtet. Vor 40 Jahren waren Sie selber so ein Student. Was unterscheidet denn die heutigen Jurastudenten von Ihnen damals?
Also das große Thema ist heute Bologna. Die Schwierigkeiten, welche die Universitäten haben, diese Regelung, die EU-weit und gesamteuropäisch gelten soll, diese Regelungen anzuwenden. Es geht vor allem um eine Uniformisierung, also eine Vereinheitlichung der einzelnen Abschlüsse, Bachelor, der Masters und das Doktorat. Das hatten wir natürlich damals nicht und wir hatten unter den Kollegen und Kolleginnen schon auch bemooste Häupter, wie die Deutschen sagen, also Studenten, die ewigen Studenten. Es war eine wunderschöne Zeit, damals zu studieren. Was vielleicht damals schon galt, war, dass ich mich etwas über den anonymen Betrieb ärgerte. Ich war eigentlich nie eine Identität, nie eine Person. Ich war nur jemand, der auf der Bank saß. Das versuche ich in meinem Unterricht zu ändern. Ich bin Titularprofessor. Ich unterrichte Völkerrecht und Europarecht. Früher war es so, dass ich nach Zürich pendelte. Freitagnachmittag nahm ich frei im Büro und fuhr nach Zürich. Habe unterrichtet, kam um 9 Uhr, 21 Uhr rechtzeitig zurück, um den Kindern gute Nacht zu sagen. Als Richter geht das jetzt weniger gut. Und man ist natürlich hauptsächlich zu 120% damit befasst, die Fälle zu bearbeiten. Und ich mache meinen Unterricht eigentlich in den Gerichtsferien, während der Gerichtsferien. Das System, das ich jetzt nun eingeführt habe, ist, dass die Studenten für ein viertägiges Seminar nach Straßburg kommen, in das Europäische Jugendzentrum. Ich mache es meistens mit einem anderen Kollegen, mit einem anderen Dozenten. Die Studenten freuen sich, dass sie den Gerichtshof auch sehen können, die anderen europäischen Institutionen, dass sie Straßburg besuchen können. Und mir geht es vor allem darum, dass ich das Gespräch entwickeln kann mit den Studenten.
Voraussetzung für das Funktionieren unserer Gesellschaft ist ja auch, dass es in ihr einigermaßen gerecht zugeht. Darf ich Sie zum Schluss vielleicht eine zu große Frage fragen? Was ist Gerechtigkeit?
Die zwei Pfeiler der Gerechtigkeit wären Gleichheit und Freiheit. Beides wird in den Verfassungen versprochen, aber schon Goethe stellte fest, dass jemand, der beides verspricht, das nicht verstanden hat oder aber ein Gaukler sei, hat er, glaube ich, gesagt. Die beiden Grundsätze sind nicht vereinbar. Je mehr Gleichheit, das es gibt, desto weniger Freiheit gibt es und je mehr Freiheit, das es gibt, desto weniger Gleichheit.
Ungerecht ist, dass unsere Radiostunde schon wieder zu Ende ist. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren, Mark Villiger. Danke auch für Ihre Musikwünsche, deren letzter nun vom Tschechischen Philharmonieorchester erfüllt wird. Wir hören die Ouvertüre 1812 von Tschaikowski, die den Sieg Russlands im Napoleonischen Krieg vor 200 Jahren intoniert.
Wir Schweizer kennen das Beresina-Lied, das erinnert daran. Es wurde von einem Schweizer Offizier komponiert und bei der Bequerung der Beresina von den Schweizern gesungen. Tschaikowski hat diese ganze Dramatik des Feldzuges erfasst.
Thank you. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.